Schwestern und Brüder, es ist ja eine Weggeschichte, die wir vor uns haben heute. Und deswegen zuvor ein Gedanke zum Gehen. Im Vorübergehen fragt mich jemand, wie es mir denn gehe. Er fragt nicht, weil er mitgehen will. Er fragt, weil er weitergehen will. Ich antworte, es geht. Aber so geht's eigentlich nicht. Wie oft gehen wir vorüber an Menschen, an Gott, an den wesentlichen Fragen unseres Lebens? Wie oft übergehen wir und verpassen das eigentlich Notwendige, weil wir scheinbar Wichtigeres zu tun haben, weil wir hastig sind im Gehen, wo wir mal innehalten, wo wir mal stehen bleiben sollen. Im heutigen Predigttext, ja nun mehrfach angekündigt, hören wir, wie Jesus stehen bleibt und sich Zeit nimmt für einen Menschen mit seiner Frage und wie er ein Gleichnis erzählt von Menschen, die eilig vorübergehen, vorüberhasten und einem einzigen, der mal stehen blieb. Ich lese uns aus Lukas Kapitel 10 nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus. Tu das und du wirst leben. Aber der Mann wollte sich verteidigen und fragte weiter, ja, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt 2 Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Was meinst du? Fragte Jesus jetzt den Gesetzeslehrer. Welcher von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer erwiderte, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. Ja, diese Geschichte gehört tatsächlich zu den bekanntesten in der Bibel. Selbst bei Leuten mit wenig Bibelkenntnis haben vielleicht schon mal davon gehört. Jetzt, 2000 Jahre später, gibt es immer noch Bezüge, wenn man denkt an den Arbeiter-Samariter-Bund. Im Religionsunterricht oder im Kindergottesdienst oder in der Jungschar hat man schon mal davon gehört. In der Kunst gibt es viele Gemälde, die den Verletzten irgendwie darstellen am Wegesrand. Ein Stück Weltliteratur, könnte man sagen. In seiner Botschaft einsichtig für alle Menschen, die irgendwie guten Willens sind. Umso mehr muss man, glaube ich, darauf achten, dass man das Wort von Jesus nicht zu einem bloßen moralischen Prinzip macht, sondern dass man es sieht in seinem ursprünglichen Zusammenhang. Ja? Ausgangspunkt und Endpunkt der Erzählung ist die Frage des Schriftgelehrten. Ein Theologe taucht auf, der testen möchte, ob Jesus in der richtigen Weise das Gesetz auslegt. Ja, dazu stellt er eben so eine Art Fangfrage und sagt, Meister, was muss ich eigentlich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Ja, und daran merken wir, es geht um die letzten Fragen. Es geht nicht nur um ein menschliches Miteinander, es geht um die letzten Fragen, um die der Ewigkeit. Und Jesus gibt die Frage zunächst einmal zurück an den Fachmann. Ja, was sagt denn das Gesetz? Klar, da ist der Lehrer, der weiß Bescheid, das Doppelgebot der Liebe, zitiert er. Ja, von ganzem Herzen sollst du Gott lieben und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Ja, super, eins bestanden. Aber die Antwort lässt den Gesetzeslehrer nicht ruhen. Sie erscheint ihm zu einfach, weil er weiß immer noch nicht, ob er dieses Gesetz der Nächstenliebe irgendwie beherzigen kann, weil nämlich das Gesetz nicht klar sagt, wer ist denn der Nächste? Ja? Und jeder, der so wie er irgendwie, wir kennen Menschen, ängstlich sind, ängstlich, was falsch zu machen, ja, muss dann nachfragen, ja, wer ist denn gemeint? Wer ist mein Nächster? Oder sage ich mal, keine Ahnung, wer das ist, wenn man diese Sache nur sachlich betrachtet, nicht mit dem Herzen. Wer ist der Nächste? Ja, fragte der sich, sind das nur die Leute im Volk Israel, also meine Nachbarn und so und meine persönlichen Freunde? Oder geht das weiter? Womöglich ist mein Feind auch noch der Nächste? Oder noch schlimmer, die Heiden? Ja, irgendwo hört doch der Spaß auf. Irgendwo muss doch Schluss sein mit dieser ewigen Nächstenliebe. Also muss doch irgendwie Grenzen haben. Der Schriftgelehrte möchte wissen, wo Jesus die Grenzen dieses Liebesgebotes setzt. Weil er kann sich nicht vorstellen, aus seiner Sicht ist es unmöglich, dass die Liebe zum Nächsten allumfassend ist und grenzenlos. Und immer dann, wenn Argumente nicht mehr so viel bringen, dann erzählt Jesus ein Gleichnis. Er zeigt, wie leicht es eigentlich sein kann, dass man seinen Nächsten identifiziert. Ja. Wenn Liebe vorhanden ist. Wenn diese Liebe fehlt, nämlich, dann hilft uns auch die beste Definition nicht weiter, wer denn ein Nächster ist. Ja. Also Jesus schildert einen Kriminalfall, der die Gemüter bewegt. Tatort ist die Straße hinab von Jerusalem nach Jericho. Keine Ahnung, ob hier die Kriminalität besonders hoch war. Vielleicht ist es auch eher bildlich zu verstehen. Es wird wohl kaum jemand unter uns geben, der das nicht kennt, der nicht schon steinige Wege hinabgehen musste in seinem Leben. Wege, auf denen wir alles verlieren, was unsere Sicherheit im Leben garantiert, zu garantieren schien. Ja? Wir haben heute 11. September, wir denken an 21 Jahre zuvor, wo plötzlich auch die Sicherheit, die wir hatten, alles ins Wanken geraten. Und vieles ist seitdem passiert mit Pandemie und Kriege. Und ich sag mal, jetzt ist die Queen auch noch von uns gegangen, die eigentlich immer eine Konstante war. Jeder von uns kennt es nicht anders, ist nicht anders aufgewachsen, als dass sie da war. Ja, das ist unsere Sicherheit. Es könnte ein Händler gewesen sein oder ein Kaufmann, der da auf der alten Römerstraße damals unterwegs war. 27 Kilometer, die es in sich haben. Es ging durch unübersichtliche Schluchten, ideale Verstecke für Straßenräuber. Ja, vielleicht so jemand wie Barabbas und seine Gang, die da unterwegs waren. Und die passen den ab, sie schlagen ihn brutal nieder und lassen ihn halbtot liegen. Jetzt liegt er da in seinem Blut, wenn man mal einen braucht. Ja. Aber inmitten der Verzweiflung geschieht das Unerwartete. Der Verwundete hört, wie sich Schritte nahen. Er richtet sich ein bisschen auf und ist voll Hoffnung, denn er sieht, wie ein Priester den Weg hinuntergeht. Halleluja, ja, Rettung ist nahe. Aber die Hoffnung bricht in sich zusammen, denn der Priester wechselt schweigend die Straße. Straßenseite und schaut nicht mal in seine Richtung. Hallo, was ist da los? Der Verwundete sinkt enttäuscht zurück. Wenn noch nicht mal der Priester hilft, ja, was kann ich denn dann noch erwarten? Und dann wiederholt sich das Ganze. Ja, also ewig kam gar keiner, jetzt ist Raschauer. Da kommt ein Levit vorbei, ein Tempeldiener, so haben wir gehört. Also das ist ein Liturg, ein Lektor und ein Küster am Jerusalemer Tempel, alles in einem. Auch so ein Frommer. Ja. Und auch der schaut weg. Hat es ganz eilig, ja, ist da wichtig. Beides sind klare Fälle von Paragraph 323c StGB, unterlassene Hilfeleistung. Ja, bei uns mit bis zu einem Jahr bestraft. Was ist los mit den beiden? Ja, was geht in denen vor? Sind sie eilig zum Gottesdienst? Muss der eine in Gedanken nochmal seine Predigt durchgehen zum Thema Nächstenliebe? Klar, geht alles vor. Ja. Oder die Angst, die Gangster könnten noch irgendwo in der Nähe sein. Wir wissen es nicht. Oder man vermutet ja, die beiden hatten eine wichtige Ratssitzung, wo es um das Thema die Frage der Verbesserung von Sicherheit und Ordnung auf den Straßen ging. Ja. Auch ganz also merken, dieses Gleichnis, es handelt auch von den Prioritäten, die wir in unserem Leben setzen. In den 70er Jahren gab es ein Experiment in den USA. Amerikanische Sozialwissenschaftler hatten das gemacht. 40 Theologiestudenten sollten unter Zeitdruck eine Predigt abliefern zu diesem Gleichnis. Und noch vor Ablauf dieser Zeit wurden sie einzeln ins Nebengebäude gebeten, um diese Predigt aufzuzeichnen. Ja, ganz dringend, ganz wichtig. Und jeder ging also nacheinander los und auf dem Weg, kann man sich denken, trafen sie auf einen Asthma-Kranken, einen mit Asthma-Anfall, natürlich gefegt irgendwie, aber von den 40 angehenden Pastoren blieben gerade 16 stehen und halfen. Die überwiegende Mehrheit ignorierte den einfach und ließ sich nicht von ihrer Aufgabe abbringen. Viele gaben hinterher an, sie hätten die hilfsbedürftige Person gar nicht wahrgenommen. Das ist Realität. Und dem Verletzten im Gleichnis, dem kann es egal sein, welche Gründe Priester und Levit da hatten. Ja, er sieht für sich keine Chance mehr. Er jetzt hier in der Wüste ohne Wasser und ohne Versorgung seiner Wunden hat er keine großen Chancen mehr. Aber da kommt einer, von dem er ganz gewiss nichts Gutes erwartet hatte, ein Samariter. Tiefe Feindschaft besteht zwischen den Juden und den Samaritern im Norden. Eine Abspaltung ist das, Menschen, die ihre eigenen Glaubensrituale hatten, die auch nicht am Jerusalemer Tempel anbeteten, sondern, ach, wer weiß wo. Und ihr Samariter galt als Schimpfwort. Aber hier geschieht das Unfassbare. Der Mann steigt ab von seinem Tier und er geht auf den Verletzten zu. Der Samariter tut das Menschenmögliche. Ja, wir lesen das ganz genau, was er tut. Er gießt Öl auf dessen Wunden und er desinfiziert sie mit dem Alkohol des Weins. Dann verbindet er ihn und hebt ihn unter großen Anstrengungen auf sein Reittier, um ihn dann in eine Herberge zu bringen. Da verbirgt er sich gegenüber dem Wirt, für alle Unkosten aufzukommen und darüber hinaus noch die nötigen Reha-Maßnahmen auch noch zu bezahlen. Ja, Krankenversicherung war nicht so damals. Er geht weit über das hinaus, was man überhaupt von ihm erwarten könnte. Das ist die Story. Und am Ende des Gleichnisses kehrt Jesus die ursprüngliche Fragestellung des Schriftgelehrten um. Nicht mehr, wer ist dein Nächster, steht zur Diskussion, sondern wer meinst du von diesen dreien sei der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen ist. Ja, Jesus wirbt dafür, dass wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, um zu sehen, um zu heilen, zu helfen und dem anderen ein Nächster zu mein Nächster. Der Gesetzeslehrer, wir merken, dass er sucht nach Ausreden, wie schon immer bei den Menschen, von Anfang an. Ja. Sollte ich meines Bruders Hüter sein? Das war die patzige Antwort des Kain, als Gott ihn fragte und ansprach auf seinen Bruder Abel. Oft gibt es dieselbe menschliche Reaktion. Wenn uns Gottes Gebot zu sehr auf den Leib rückt, dann versuchen wir es abzuschütteln. Nun ist aber, wie schon erwähnt, die Gefahr groß, dass wir einfach aus dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter ein bloßes moralisches Prinzip ableiten. Dass wir sagen, mach das so, streng dich an, hilf. Ja, so ein Appell bringt ja meistens nicht viel und das können auch andere tun. Darum geht es Jesus ja nicht. Wenn aus Nächstenliebe ein Prinzip wird, dann ist das Gleichnis missverstanden. In allen Gleichnissen, die Jesus erzählt, begegnet er selber ja immer als Person. Ja, es geht um eine persönliche Beziehung und eine Begegnung mit Jesus. Und das war Luther wichtig, als er dieses Gleichnis ausgelegt hat. Er verweist darauf, wer ist eigentlich dieser barmherzige Samariter? Das ist Jesus selbst. Ja, Jesus selbst ist es. Und wir dürfen uns als die, die verwundet sind oder liegen gelassen worden sind in unserem Leben, wir können uns an Jesus wenden. Er geht nicht an uns vorüber, sondern er nimmt uns auf, er trägt uns, führt uns weiter und er hilft uns und heilt. Luther schreibt dazu, es gibt nur einen Samariter. Durch den allein werden wir gesund. Durch ihn bekommen wir Öl und Wein. Und wenn wir gesund geworden sind, so üben wir Liebe. Ja, auf diese Reihenfolge kommt es an. Wer die Liebe Gottes in seinem Leben durch Jesus erfahren hat, der kann dann aus dankbarer Liebe heraus anderen helfen. Es wird ihm dann ein Herzensbedürfnis, weil er das selber erfahren hat durch Jesus. Die Frage nach dem Nächsten ist dann geklärt, sie ist nichts Akademisches mehr. Und Jesus fragt nicht, warum der Überfallene hier liegt und wie lange schon. Er fragt auch nicht, ob der vielleicht am Ende selber schuld ist da in seinem Schicksal. Nein, Jesus, der göttliche Samariter, er kommt mir ganz nahe. Er beugt sich zu mir runter. Er blickt mir ins Herz und sieht all die verborgenen Wunden, die mir das Leben geschlagen hat. Er verbindet sie und er bringt mich weg von der Straße zu einem sicheren Ort. Das tut er für uns. Deswegen sagt er, komm her zu mir, du Mühseliger, du Beladener. Ich will dich erquicken. Jesus schaut hin und er geht hin, statt sich abzuwenden. Er verbindet, statt zu verurteilen. Er hat nämlich schon den Preis dafür bezahlt, dass jeder Ausgeraubte, Verachtete und Verletzte heil werden kann. Ja, wenn ich also Jesus begegne in meinem Leben, dann ist er der starke Impuls zur Nächstenliebe. Ja, mit ihm zusammen wird es dann auch möglich, denjenigen zu erkennen, der jetzt im Augenblick meine